Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
Hier ist Radio Wissen. Verlangsamte Bewegungen, starrer Gesichtsausdruck, Zittern. Parkinson ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Dabei sterben bestimmte Zellen im Gehirn ab. Medikamente können die Symptome lindern, die Krankheit heilen kann man bisher nicht.
Ich habe beim Schlafen vermehrt geschwitzt. Ich hatte Schlafstörungen, das heißt, ich hatte ganz einen unruhigen Schlaf, wilde Träume. Und dann ging es los eben mit Schmerzen im rechten Arm. Tennisarm ist diagnostiziert worden, Kalkschulter ist diagnostiziert worden. Und dann ist meiner Frau aufgefallen, dass ich beim Gehen den rechten Arm nicht mehr mitschwinge. So, und das ist ein klassisches Zeichen.
Bei dem Münchner Gerhard Schumann ist vor über 10 Jahren, im Alter von nur 42 Jahren, Parkinson diagnostiziert worden. Im Laufe der Erkrankung kamen weitere typische Symptome hinzu, wie verlangsamte Bewegungen, kleinschrittiger Gang, Zittern, steife Muskeln, Konzentrationsprobleme. Oft bekommen Patienten auch einen starren Gesichtsausdruck, Schluckstörungen, eine verwaschene Sprache oder eine leise Stimme. Die Symptome und deren Ausprägung können sich von Patient zu Patient unterscheiden. Parkinson, auch bekannt unter Bezeichnungen wie Morbus Parkinson oder Paralysis agitans, ist eine Erkrankung des zentralen Nervensystems. Besondere Eiweißmoleküle verkleben in den Nervenzellen des Gehirns zu Klumpen, die Lewy-Körperchen genannt werden. Als Folge sterben dopaminproduzierende Nervenzellen im Mittelhirn ab. Es kommt zu einem Dopaminmangel. Der Neurotransmitter Dopamin steuert die Muskelfunktion und damit auch die Bewegungen. Fehlt Dopamin, kommt es zu den typischen Auffälligkeiten wie Zittern. Benannt ist die Erkrankung nach dem britischen Arzt James Parkinson, der 1817 in An Essay on the Shaking Palsy, einer Abhandlung über die Schüttellähmung, erstmals die Symptome beschrieben hat. Die Diagnose erfolgt bei typischen Symptomen durch eine neurologische Untersuchung. Danach wird das Gehirn oft mittels einer MRT oder CT untersucht. Die Krankheit ist bis heute nicht heilbar.
Da bricht eine Welt zusammen. Es ist immer wieder schwierig, auch jetzt nach der langen Zeit noch. Man hat sein Leben ganz anders geplant. Ich habe 3 Kinder, einen tollen Job, tolle Frau. Nach der Diagnose bin ich quasi weggelaufen in der Form, dass ich mich in die Arbeit gestürzt habe und einfach versucht habe, die Krankheit zu verdrängen.
Gerhard Schumann, der früher im Vertrieb gearbeitet hat, ist bereits recht früh erkrankt. In der Regel nimmt die Erkrankungswahrscheinlichkeit mit steigendem Alter zu. Nur etwa 10% der Betroffenen sind jünger als 40 Jahre, wenn sie die Diagnose erhalten. Alleine in Deutschland gibt es rund 400.000 Parkinson-Patienten. Männer und Frauen sind etwa gleich häufig betroffen. Alleine aufgrund der Verschiebung der Alterspyramide dürfte sich die Zahl der Erkrankten in Zukunft deutlich erhöhen. Bei einem Großteil der Patienten ist unklar, was genau die Krankheit auslöst, sagt Privatdozent Thomas Kögelsperger. Er ist Leiter der Ambulanz für tiefe Hirnstimulation an der Neurologischen Klinik und Poliklinik am Klinikum Großhadern in München.
Die Parkinson-Erkrankung ist prinzipiell eine Erkrankung, die in der Mehrzahl der Fälle sporadisch auftritt. Wir sagen auch idiopathisches Parkinson-Syndrom. Das meint im Grunde, dass es im Einzelfall nicht die typische Ursache, wie zum Beispiel eine erbliche Ursache, gibt. Das heißt, man kennt im Einzelfall die spezifischen Ursachen noch nicht in ihrer Gänze. Es gibt bestimmte Faktoren, von denen man weiß, dass sie eine Rolle spielen. Das ist zum Beispiel, dass es Belastung gibt durch Pestizide.
In Frankreich ist Parkinson seit 2012 bei Landwirten als Berufskrankheit anerkannt. Es gibt Studien, in denen ein Zusammenhang zwischen dem Insektizidenwirkstoff Rotenon sowie mutmaßlich weiteren Substanzen und Parkinson hergestellt wurde. Es gibt aber noch weitere Risikofaktoren, wie Schläge auf den Kopf, zum Beispiel bei Fußballspielern durch Kopfbälle oder bei Boxern. Beim US-amerikanischen Schwergewichtsboxer Muhammad Ali wurde 3 Jahre nach seinem letzten Kampf Parkinson festgestellt. Bei einem kleinen Teil der Patienten können genetische Ursachen gefunden werden. Menschen, die körperlich aktiv sind, Kaffee trinken oder erstaunlicherweise rauchen, haben dagegen ein signifikant niedrigeres Risiko, am Parkinson-Syndrom zu erkranken, sagt Professor Günther Höglinger, Direktor der Klinik für Neurologie an der Medizinischen Hochschule Hannover.
Das ist nur eine Beobachtung, die man sieht, wenn man große Bevölkerungsgruppen anguckt und dann deren Risiko zwischen Kaffeetrinkern und Nicht-Kaffeetrinkern sieht. Aber den molekularen Wirkmechanismus kann man nicht genau verstehen bislang.
Oft beginnt die Erkrankung viele Jahre vor den ersten typischen Symptomen. Rückblickend berichten Patienten häufig, dass schon lange vor der Diagnose ihr Geruchssinn nachgelassen hat, eine Stimmungsverschlechterung eingetreten ist oder die Verdauung träge war. Doch diese Warnsignale, die auch bei anderen Erkrankungen auftreten können, werden zunächst oft nicht mit Parkinson in Verbindung gebracht.
Man findet tatsächlich bei vielen Patienten mit Parkinson eben schon mehrere Jahre, bevor die motorischen Symptome auftreten, diese Darmträgheit. Und unter dem Mikroskop findet man in den Nervenzellen, die in der Darmwand sich befinden, auch manchmal diese Synuklein-Ablagerungen bereits, bevor man sie im Gehirn findet.
Auch die REM-Schlafverhaltensstörung kann ein Hinweis auf eine beginnende Erkrankung sein. 4 von 5 Betroffenen erkranken im Laufe von 15 Jahren an Parkinson. Das heißt, es können viele Jahre vergehen, bis die ersten eindeutigen Symptome auftreten.
Wir haben im Schlaf verschiedene Phasen und eine bestimmte Phase ist die Traumschlafphase, wo wir also das, was wir am Tag erleben, nochmal vom Gehirn bearbeiten lassen. Und in dieser Phase träumen wir recht lebendig, da ist aber unsere körperliche Aktivität reduziert. Bei den Patienten mit dieser REM-Schlafverhaltensstörung kommt es aber zu einem motorischen Ausagieren dieses Traumschlafes. Und das nehmen die Patienten selber meistens nicht wahr, aber die Bettpartner nehmen das wahr und nehmen oft dann Reißaus und verlassen das gemeinsame Schlafzimmer. Diese REM-Schlafverhaltensstörung führt im Verlaufe von mehreren Jahren in der Regel dann tatsächlich zum nachfolgenden Auftreten von einer Parkinson-Erkrankung.
Wenn bereits motorische Auffälligkeiten wie Tremor, also Zittern, oder Rigor, Muskelstarre, auftreten, sind bereits irreversible Schäden entstanden. Der Münchner Mediziner Kögelsperger.
Zum Zeitpunkt, wenn Sie zum Arzt gehen und Sie haben für die Parkinson-Erkrankung eben typische Symptomatik und Ihr Arzt stellt fest, ja, Sie haben eine Parkinson-Erkrankung, dann können Sie ungefähr ausgehen, dass mindestens mal die Hälfte der Nervenzellen, die für die Parkinson-Erkrankung bedeutsam sind, das sind Nervenzellen, die den Botenstoff Dopamin produzieren, sozusagen schon dem Zelltod anheimgefallen ist. Also in anderen Worten, wenn der Patient Symptome entwickelt, ist das Kind häufig schon im Brunnen gefallen.
Selbst wenn Mediziner die Krankheit schon vor den typischen Symptomen erkennen würden, noch lässt sie sich nicht aufhalten. Sie schreitet so oder so fort. Doch die Patienten sind der Krankheit nicht komplett ausgeliefert. Sie können den Verlauf zumindest teilweise positiv beeinflussen und so ihre Lebensqualität verbessern, betont der Mediziner Höglinger.
Wir können natürlich schon den Schweregrad der Parkinson-Erkrankung auch in einem gewissen Ausmaß selber beeinflussen, indem wir uns einfach nicht der Krankheit fügen, sondern uns körperlich und geistig aktiv halten. Also so ein bisschen positiv einwirken können wir schon auch auf den Krankheitsverlauf. Und wir arbeiten natürlich als wissenschaftliche Gemeinde intensiv daran, diese krankheitsmodifizierenden Therapien zu entwickeln, die den Parkinson in seinem Fortschritt bremsen sollen. Ich bin auch einigermaßen optimistisch, dass wir das in absehbarer Zeit schaffen werden.
Wissenschaftler forschen außerdem mit Hochdruck an einer Impfung gegen Parkinson. Ziel der Impfung ist es, eine Reduktion von Ablagerungen im Gehirn zu erreichen. Im Moment aber kann nur versucht werden, die Selbstständigkeit der Patienten so lange wie möglich zu erhalten, die Lebensqualität zu verbessern und eine Pflegebedürftigkeit zu verhindern. Zum Einsatz kommen bestimmte Medikamente, wie Dopaminagonisten, die die Rezeptoren der Nervenzellen anregen, die für die Aufnahme von Dopamin zuständig sind. Andere Medikamente enthalten den Wirkstoff L-Dopa, der den Nervenzellen dabei hilft, Dopamin herzustellen. Oft tritt kurz nach Behandlungsbeginn recht schnell eine Besserung ein. Das Zittern lässt nach. Das war auch bei Gerhard Schumann so.
Am Anfang von der Krankheit, wenn die Medikamente anfangen zu wirken, kommt man in die sogenannte Honeymoon-Phase. Da wirken die Tabletten optimal und man merkt eigentlich gar nicht mehr, dass man krank ist. Die Symptome sind komplett weg.
Doch diese Phase dauert nur eine gewisse Zeit, sagt der Münchner Neurologe Kögelsperger.
Der Honeymoon hält aber nicht ewig an, sodass es bei der Mehrzahl der Parkinson-Patienten nach einer gewissen Zeit, das sind in der Regel ein paar Jahre, dazu kommt, dass die medikamentöse Therapie nicht mehr so gut funktioniert. Wir sagen, das therapeutische Fenster wird enger und das heißt im Grunde nichts anderes, als dass die Beweglichkeit bei der Parkinson-Erkrankung in späteren Stadien nicht mehr so gut beeinflussbar ist durch die Medikamente.
Wenn die Wirkung der Medikamente nachlässt und die Symptome wieder zunehmen, entwickeln viele Patienten Depressionen. Im Laufe der Erkrankung sind rund 40% von Depressionen betroffen.
Ja, war auch so bei mir. Und dann muss man sich einfach irgendwie wieder rauskämpfen. Und das war die Phase, da habe ich dann Kontakt zu einer Selbsthilfegruppe eben bekommen, zur Deutschen Parkinson-Vereinigung. Und das, denke ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man zu einer Selbsthilfegruppe geht. Die fängt einen einfach auf. Man ist unter Gleichgesinnten.
Inzwischen berät Schumann in der Münchner Regionalgruppe der Deutschen Parkinson-Vereinigung selbst Betroffene. Das ist wichtig, denn für die Patienten ist die Erkrankung ein ständiger Begleiter, und zwar ihr Leben lang. Viele können irgendwann nicht mehr arbeiten und werden, wie Schumann, Frührentner. Sie müssen nicht nur regelmäßig zum Arzt gehen, ständig Medikamente einnehmen und auf ihre Lebensweise achten und Stress reduzieren, sondern auch viel Sport und Physiotherapie in ihren Alltag einbauen, um die Muskeln zu stärken und beweglich zu bleiben. Gerhard Schumann geht zum Reha-Sport, regelmäßig zum Walken und spielt Golf.
Im Laufe der Jahre habe ich gemerkt, eben, dass Parkinson wirklich richtig wehtun kann, weil man versteift, wenn man nichts macht, wenn man zu wenig macht oder eben auch zu viel. Man muss schon die Balance finden. Und wenn die Tabletten einfach nicht richtig wirken, dann werden die Muskeln hart und dann kann Parkinson wirklich richtig wehtun.
Weil Bekannte, Nachbarn oder Kolleginnen und Kollegen Symptome wie Zittern oder einen unsicheren, wackeligen Gang oft nicht zuordnen können, unterstellen sie Patienten andere Probleme.
Was auch ein Punkt war, der mich belastet hat, ich bin oft leicht schwankend gegangen und dann hat die Nachbarschaft sozusagen vermutet, ich hätte ein Alkoholproblem und hat dann meine Frau drauf angesprochen. Und man wird so ein Stück weit stigmatisiert, obwohl man eigentlich gar nichts dafür kann. Was heißt eigentlich, man kann nichts dafür für die Krankheit.
Gerhard Schumann hat eine kräftige Stimme und eine deutliche Aussprache. Das ist nicht bei allen Patienten so, sagt Luisa Bussmann, die als Logopädin am Klinikum Großhadern mit Betroffenen arbeitet.
Parkinson-Patienten können im Verlauf ihrer Erkrankung oder auch schon in früheren Stadien Sprechstörungen haben. Das heißt, sie haben Schwierigkeiten mit der Artikulation, dass es undeutlich ist. Ein ganz großes Problem ist die Lautstärke und somit auch die Verständlichkeit, was einfach eine Einschränkung der Lebensqualität auch darstellt.
Viele Patienten mit Sprechstörungen ziehen sich zurück. Sie schämen sich, wenn Familienangehörige oder Freunde immer wieder nachfragen müssen und sie nicht mehr verstehen. Sowohl in der Logopädie als auch in der Physiotherapie gilt deshalb das Motto »Think big« und »Think loud«. Patienten trainieren große Bewegungen, üben laut zu sprechen, arbeiten an ihrer Selbstwahrnehmung. Manchmal kommt es auch zu plötzlichen Bewegungsblockaden, dem sogenannten Freezing. Vor allem, wenn Bewegungsabläufe starten oder sich verändern, wie beim Loslaufen an der Ampel, beim Wechseln der Laufrichtung oder an Engstellen. Die Betroffenen fangen dann plötzlich an zu trippeln oder kommen gar nicht mehr von der Stelle.
Wenn eine besondere Situation entsteht, zum Beispiel wenn man durch eine Engstelle durchgeht oder eben wenn man irgendwie in eine Stresssituation gerät, kann man in ein Freezing reingeraten. Das fühlt sich wirklich an, als ob man einfriert. Das kann die Füße betreffen oder die Beine betreffen. Das heißt, die Füße kleben am Boden förmlich fest, kann aber auch eben den ganzen Körper betreffen, dass die Muskeln mehr oder weniger schlagartig steif werden und man kann sich nicht mehr bewegen, man kann sich nicht mehr nach vorne wegbewegen und kommt oftmals aus der Situation alleine auch gar nicht raus. Das heißt, man braucht dann Unterstützung, jemand, der einzählt, also 3, 2, 1, jetzt, diesen akustischen oder auch optischen Reiz, um sich wieder bewegen zu können.
Auch akustische Signale wie rhythmisches Klopfen oder Klatschen können helfen, die Blockade zu überwinden. Außerdem kann mit einem Laserpointer ein Punkt auf den Boden projiziert werden, der zum Gehen anregt. Es gibt sogar spezielle Anti-Freezing-Stöcke, bei denen sich in Bodennähe ein roter Winkel herausklappen lässt. Der Patient bekommt so den optischen Impuls, über den Winkel zu steigen und seine Bewegung zu starten. Das Prinzip ist immer dasselbe. Statt des körpereigenen Taktgebers braucht es einen Reiz von außen, um die Bewegung in Gang zu setzen.
Man will durch einen Türrahmen gehen und blockiert. Man kommt nicht mehr weiter. Von hinten schieben aber die Leute. Verursacht Stress. Das heißt, ich komme nicht durch den Türrahmen, habe Stress. Von hinten schieben die Leute, noch mehr Stress. Ich will aber durch, schon wieder Stress. Das explodiert dann sozusagen und umso mehr schraubt man sich selber die Füße auf den Boden.
Gefährlich wird es, wenn Patienten in eine Blockade geraten und zusätzlich Gleichgewichtsprobleme haben. Viele Parkinson-Kranke laufen nach vorn übergebeugt und haben deshalb keinen stabilen Stand. Damit besteht die Gefahr, dass sie stürzen. Ein weiteres Problem: wie andere Medikamente auch, können Parkinson-Medikamente Nebenwirkungen haben, so der Neurologe Günther Höglinger.
Bei manchen Patienten bilden sich dann eben sogenannte Impulskontrollstörungen aus. Das heißt, die Impulse, die wir so im Alltag haben, was zu essen, was zu kaufen oder zu spielen, diese Impulse werden normalerweise von unserem Gehirn, von unserer Vernunft auch wieder kontrolliert und auf ein vernünftiges Maß zurückgeführt. Und manchmal entstehen im Kontext von Parkinson in Abhängigkeit von der Medikation auch diese Impulskontrollstörungen, wo wir dann unsere sogenannten Impulse eben ein bisschen weniger unter Kontrolle haben.
Manche Patienten beschäftigen sich dann exzessiv mit eigentlich unwichtigen Dingen, entwickeln zum Beispiel eine ausgeprägte Sammelleidenschaft, werden spielsüchtig oder spekulieren wie wild an der Börse. Der Grund? Die Medikamente können das Belohnungssystem durcheinanderbringen. Auch Gerhard Schumann machte diese Erfahrung.
Ich habe mich zum Zombie entwickelt, das heißt, ich habe eine Partysucht entwickelt, habe fast nicht mehr geschlafen, weil ich so aufgeputscht war, dass ich das gar nicht gebraucht habe. Das belastet natürlich eine Beziehung. Man kann eben auch Spielsucht entwickeln, Sexsucht, Sammelsucht. Also es gibt ganz, ganz wilde Sachen. Und wir unterstützen da eben in unserer Selbsthilfegruppe die Betroffenen.
Das gilt nicht für jeden Patienten, aber falls Süchte auftreten, stellen Ärzte in der Regel die Medikamente um. Manchmal reichen die Medikamente nach einiger Zeit nicht mehr aus, um die Symptome zu lindern, oder die Wirkung schwankt im Tagesverlauf stark. Für diese Patienten gibt es die Möglichkeit einer Medikamentenpumpe, bei der L-Dopa über einen Kunststoffschlauch konstant in den Darm gepumpt wird. Eine andere Möglichkeit ist ein neurochirurgischer Eingriff, die sogenannte tiefe Hirnstimulation. Dabei werden Elektroden ins Hirn gesetzt und mit einem Schrittmacher verbunden, der, ähnlich wie beim Herzschrittmacher, unter dem Schlüsselbein implantiert wird.
Die Patienten sind wach dabei und sind in Begleitung von einem Neurochirurgen, der die Operation vornimmt, und einem Neurologen, der die klinische Wirksamkeit gleich eben bei Anlage dieser Elektroden ins Gehirn überprüfen kann, damit man sicherstellt, dass die Elektroden auch an der richtigen Stelle im Gehirn positioniert sind. Geplant wird das mit bildgebenden Verfahren, also präzise MR-tomografische Verfahren, wo man dann genau festlegen kann, wo die Elektroden zum Einsatz kommen. Diese Planungs-MRTs und so eine Operation dauert einige Stunden, bis das erfolgreich durchgeführt ist.
Nach der Operation muss das Gerät genau auf den Patienten eingestellt werden. Gerhard Schumann, der seit der tiefen Hirnstimulation deutlich weniger zittert und nicht mehr wie früher stark nach vorn übergebeugt geht, erinnert sich daran, wie es sich angefühlt hat, als der Schrittmacher das erste Mal an- und eingestellt wurde.
Ein super spannendes Erlebnis dabei ist, wenn die Maschine dann zum ersten Mal gestartet wird, da fühlt man sich wie eine Marionette ohne Fäden. Da bewegt sich auf einmal die Hand, da bewegen sich die Füße, je nachdem, wo der Professor den Strom hinsteuert, rechts, links, oben, unten, vorne, hinten, Stärke, Frequenz, hat es einen Einfluss aufs Gehirn. Und du fühlst dich wirklich wie ein Roboter, der komplett ferngesteuert ist.
Die tiefe Hirnstimulation kann die Erkrankung nicht heilen und auch das Fortschreiten von Parkinson nicht aufhalten, aber sie mildert motorische Probleme wie Zittern oder Steifheit und kann damit die Lebensqualität deutlich verbessern. Auch müssen die Patienten nach der Operation meist weniger Medikamente einnehmen und leiden deshalb auch weniger unter Nebenwirkungen.
Die tiefe Hirnstimulation wirkt super. Ich kann mich toll bewegen, ich kann meinen Sport machen, ich kann sogar wieder zeichnen, ich kann mit der Hand schreiben, ich kann ganz viele Sachen machen.
Wie schnell die Krankheit voranschreitet, ist nicht absehbar. Es ist ein schleichender Prozess. Der Nervenuntergang lässt sich bisher nicht stoppen. Parkinson-Patienten sterben zwar nicht an der Krankheit, die Lebenserwartung ist statistisch gesehen kaum verkürzt, aber viele Patienten können nicht mehr arbeiten, brauchen Hilfe im Alltag, werden pflegebedürftig oder auch bettlägerig. Einige Patienten entwickeln zudem Gedächtnisstörungen bis hin zur Demenz.
Das Damoklesschwert hängt einfach ein Stück tiefer, weil man eben nicht weiß, wie geht's mir morgen. Und Parkinson verändert sich laufend. Ja, man muss also immer wieder nachsteuern.
Parkinson. Claudia Steiner hat gezeigt, wie sich die Lebensqualität für Parkinson-Erkrankte inzwischen deutlich verbessern lässt. Wie schlau unser Immunsystem ist, das können Sie in der Radio-Wissen-Folge hören. Das Immunsystem, Wächter unseres Körpers. Zu finden überall, wo es Podcasts gibt.